ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Ich habe mir heute zum Übersetzen auch eine sehr schwierige Passage ausgedacht für dich. Also wir lesen 8. Kanto, Kapitel 2, Text 30. Okay, Syamachanda, 8. Kanto, Kapitel 2, Text 30. Tato Gajendrasya Mano Balo Yasam Kalena Dirgena Mahanabhut Vaya Vikrishyamanasya Jale Vasidato Viparyayo Bhut Sakalam Jalokasa. Übersetzung. Darauf verlor der Elefant, da er ins Wasser gezogen worden war und dort viele Jahre kämpfen musste, immer mehr an geistiger, körperlicher und sinnlicher Kraft. Das Krokodil hingegen, das ein Wassertier war, entwickelte immer mehr Begeisterung sowie körperliche und sinnliche Kraft. Es tut mir leid, ich hätte euch vorher den Zusammenhang geben müssen. Es geht hier um Gajendra, den Elefantenkönig, der einst auf einer Reise zum Trikuta-Gebirge ein erfrischendes Bad in einem kristallklaren See nahm. Nun war es allerdings so, dass in diesem See sein schrecklichster Feind lauerte, das Krokodil. Und ihn anfiel und in die tieferen Bereiche des Wassers zehrte, um den Elefant zu erledigen, zu töten. Das ist eine sehr tiefe Geschichte, die ganz tiefe Dinge hat. Das klingt jetzt so harmlos wie eine Auseinandersetzung zwischen Tieren, die uns Menschen wenig betrifft. Aber wir hören später, dass Gajendra nicht einfach nur ein Elefant war, sondern ein verfluchter König, der in der Gestalt eines Elefanten wiedergeboren wurde und der sich dann aufgrund dieses unglaublichen Schocks, dass er plötzlich im Wasser gegen einen übermächtigen Feind antrat, der sich erinnerte an sein vergangenes Leben und dann anfing zu beten und zu chanten in einer herzbewegenden Art und Weise. So, hier in dieser Stelle des Bhagavatams oder in diesem Vers des Bhagavatams wird jetzt über den Ausgang des Kampfes gesprochen. Der Elefant, der ins Wasser gezogen wurde von dem Krokodil, verlor immer mehr an geistiger, körperlicher und sinnlicher Kraft. Das Krokodil hingegen, das ein Wassertier war, entwickelte immer mehr Begeisterung sowie körperliche und sinnliche Kraft. Jetzt kommt die Erläuterung. Ihr werdet gleich sehen, wieso sich dieser Text oder dieser Zusammenhang eben nicht eine Sache ist, die im Dschungel stattfand vor langer Zeit und wenig von unserer Beachtung verdient, sondern wieso das so relevant ist für uns. Erläuterung. In dem Kampf zwischen dem Elefanten und dem Krokodil bestand der Unterschied darin, dass der Elefant, obwohl er sehr mächtig war, in einem fremden Element, nämlich im Wasser, kämpfen musste. Während der 1000 Jahre des Kampfes konnte er keine Nahrung finden und daher schwanden ihm seine Kräfte, Weil seine Körperkraft abnahm, wurde auch sein Geist schwach und seine Sinne verloren auch an Kraft. Also Körper, Geist und Sinne wurden richtig ins Minus gebracht und dann war es klar, wie der Kampf ausgehen würde. Das Krokodil hingegen war ein Wassertier und hatte keine Schwierigkeiten. Es fand Nahrung und bekam daher geistige Kraft und seine Sinne wurden belebt. Wenn also der Elefant an Kraft verlor, wurde das Krokodil immer mächtiger. Hieraus können wir die Lehre ziehen, dass wir in unserem eigenen Kampf mit Maya nicht eine Stellung einnehmen sollten, in der unsere Kraft, unsere Begeisterung und unsere Sinne unfähig sind, kraftvoll zu kämpfen. Unsere Bewegung für Krishna-Bewusstsein hat der täuschenden Energie, unter deren Einfluss alle Lebewesen in einem falschen Verständnis von Zivilisation verfaulen, den Krieg erklärt. Unsere kleine Bewegung für Krishna-Bewusstsein hat der Maya den Krieg erklärt. Die Soldaten in dieser Bewegung müssen immer darauf achten, dass ihr Körper, ihr Geist und ihre Sinne mit voller Kraft arbeiten. Um sich fit zu halten, müssen sie sich daher in einer normalen Lebenslage begeben. Eine normale Lage ist nicht für jeden gleich und daher gibt es die Unterteilung des Varnashram. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra und Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha und Sannyas. Nun macht Prabhupada eine kontemporäre Beobachtung. Er schrieb diese Erläuterung als eines seiner Sannyasis sein Sannyasi-Gelübde verändert hatte und eine Liebeständelei mit einer Frau im Ashram angefangen hatte, die irgendwie an die Öffentlichkeit kam. Man fand die Liebesbriefe. Und Prabhupada sagt jetzt etwas zu dieser Situation. Besonders in diesem Zeitalter, im Kali-Yuga, ist es empfohlen, nicht Sannyas anzunehmen. Ashwamedam gavalambam sannyasam palapatrikam devarena sutotpatim kalopancha vivajayet. Aus diesem Vers können wir sehen, dass der Sannyas-Ashram in diesem Zeitalter verboten ist, weil die Menschen einfach nicht stark genug sind. Sri Chaitanya Mahaprabhu nahm zwar im Alter von 24 Jahren Sannyas an, doch Sarvabhauma Bhattacharya riet sogar Sri Chaitanya Mahaprabhu äußerst vorsichtig zu sein, da er in so jungen Jahren Sannyas angenommen hatte. Um des Predigen Willens weihen wir junge Männer in den Sannyas-Stand ein. Doch wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass sie für Sannyas nicht geeignet sind. Es ist kein Nachteil, wenn man denkt, dass man sich zum Sannyas nicht eigne, wenn man sehr starke sexuelle Neigung hat. Sollte man in jenen Ashram eintreten, in dem Geschlechtsbeziehungen erlaubt sind, nämlich in den Grihastha Ashram. Dass man an einer Stelle sehr schwach ist, bedeutet nicht, dass man aufhören soll, gegen das Krokodil Maya zu kämpfen. Man muss bei den Lotusfüßen Krishnas Zuflucht suchen, wie Gajendra es tun wird. Und zur gleichen Zeit kann man Grihastha sein, wenn man sich mit geschlechtlicher Betätigung zufrieden gibt. Man braucht den Kampf nicht aufzugeben. Sri Chaitanya Mahaprabhu empfahl daher, Stanistita Shrutigatam Tanuvan Manobi. Man kann in dem Ashram bleiben, der für einen geeignet ist. Es ist nicht unbedingt notwendig, Sannyas anzunehmen. Wenn man sexuell erregt ist, kann man in den Grihastha Ashram eintreten. Aber man muss weiterkämpfen. Man muss weiterkämpfen. Für jemand, der sich nicht auf der transzendentalen Ebene befindet, ist es kein großes Verdienst, künstlich Sannyas anzunehmen. Wenn man sich zum Sannyas nicht eignet, kann man in den Grihastha-Stand eintreten und mit aller Kraft gegen Maya kämpfen. Man soll jedoch nicht den Kampf aufgeben und fortgehen. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prajaline Nivishesha Shunyavadi Asgatyari Sadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Vasari Go Bhaktavindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. In diesem Vers geht es um ein sehr wichtiges Prinzip. Es geht darum, dass man sehen muss, dass man stark ist in seinen Bemühungen, Krishna bewusst zu werden. Und dass man, um stark zu sein, die für eine zutreffende oder ermutigende Situation finden muss im Leben. Es geht darum, dass wir drei Arten von Stärken wohl brauchen. Eine körperliche Kraft, das heißt, wir müssen gesund sein. Eine geistige oder mentale Kraft, das heißt, wir brauchen ein zufriedenes Leben, wo wir klare Gedanken fassen können und uns nicht immer mit Krisen beschäftigen müssen, die wir auslöschen müssen in unserem Leben. Und wir brauchen unsere Sinne müssen kraftvoll sein. Für mich hängt irgendwie die körperliche und die sinnliche Kraft zusammen, aber hier wird ein Unterschied gemacht. Wir müssen auf alle Fälle kraftvoll sein. Es ist sehr interessant, dass Madhvacharya der auch ein Vaishnava Acharya ist und der eben mit seinen Lehren Mahaprabhu inspiriert. Also sagen wir mal, Mahaprabhu hat von ihm Elemente in seine Lehre aufgenommen. So ist es, glaube ich, das Bessere so auszudrücken. Madhvacharya sagte, dass es nötig ist, für spirituelles Leben körperliche Kraft zu haben. Und diese Aussage hat sich in seine Ashrams auch in einem praktischen Forum niedergeschlagen. Die Brahmacharis haben Yoga gemacht, um eine Körperkraft zu haben. Es gibt Denker in unserer Bewegung, die, sagen wir mal, zurückblicken auf über 30 Jahre ISKCON-Geschichte und sich die Frage stellen, wie viele sind noch da und sind glücklich in der Praxis. Ja. Es gibt Denker in unserer Bewegung, die davon ausgehen, dass es nötig ist, dass auch die Devotees über körperliche Kraft oder körperliche Gesundheit verfügen. Bhakti Vigyan Maharaj, ein sehr nachdenklicher Maharaj, hat deswegen in dem Brahmachari Ashram in Moskau eingeführt, dass ein Teil des Morgenprogrammes für die Brahmacharis Yoga-Ausübung ist. Das heißt, sie machen von 6 Uhr morgens bis 7 Uhr vor dem Deti Darshan Yoga-Übungen. Er macht das aus der ernsthaften Überlegung heraus, dass so viele Devotees körperlich nicht fit sind und dann mental auch und geistig auch zu schwachen Entscheidungen kommen. Nicht? Und einfach, es ist bekannt, Krankheit ist eine stressvolle Situation für den Körper und den Geist. Und jeder Mensch, der in irgendeiner Form von Stress lebt in seinem Leben, wird nicht wird nur gerade zum Überleben kampffähig sein, aber nicht mit irgendwelchen langfristigen Projekten sich auseinandersetzen können, wie zum Beispiel sein Leben lang Krishna-bewusst zu sein. So, ich möchte jetzt nicht zu einzelnen Versuchen oder Einsichten, die in unserer Bewegung sind, Stellung nehmen und die zu bewerten. Das steht mir nicht zu. Ich denke, dass sich die Devotees Gedanken machen und sehen, wie können sie die Devotees unterstützen. Ich denke aber, dass es wichtig ist für uns hier an diesem Morgen, uns Gedanken zu machen um dieses Prinzip. Sind wir schon in einer Lebenssituation, wo wir Inspiration und Kraft für unser Projekt finden, Krishna bewusst zu werden? Das ist eine wichtige Frage. Fühlen wir uns physisch einigermaßen okay? Und vielleicht noch wichtiger für uns, weil die meisten von uns junge Leute sind, die eigentlich eine akzeptable Gesundheit haben. Brito Prabhu und ich sind heute die einzigen älteren Menschen. Ich glaube, du gehst jetzt auf die 60 zu, oder? Ach, du bist über 60 schon?
61.
Krishna. Ich bin ja noch jung im Vergleich zu dir, 53. Ach so, ach, du bist schon über 60. Das ist ein Alter. Über 60 ist ein Alter. Ne? Ja, die meisten von euch sind jung, die denken nie an Gesundheit, weil die das ist eine gegebene Sache. Aber werde mal über 50 und dann, also die über 60 sind, werden sagen, ach, ihr wisst noch gar nicht, was auf euch zukommt, ihr 50er, werdet mal über 60, ne? Dann könnt ihr mitreden.
Sagt man, man ist so alt, wie man sich fühlt.
Das kann man, ja, das ist auch meine Philosophie. Also ich sehe mich noch als sehr jung an, aber ich mache auch Yoga. Also ich habe wirklich gemerkt, ich muss Yoga machen, sonst haut es mich um, sonst kann ich nicht so meinen Service ausüben, wie ich ihn tue. So, es geht darum, einfach sich zu fragen, ist man in einer Lage, wo man Kraft aus seinem Leben zieht, die man braucht, oder sind wir dabei zu verlieren? Für uns, ich glaube, die meisten von uns ist die Frage, und ich will auch von der körperlichen Ebene und da nicht so viel drüber sprechen. Ich denke, das muss jeder selber rauskriegen, wie er physisch ja, funktionstüchtig den Körper hält. Das ist eine Verantwortung, die jeder hat. Prabhupada hat da oft drüber gesprochen. I hope this meets you in good health. Are you taking care? Sollst du dich? Ich hoffe, dass dich dieser Brief bei guter Gesundheit antrifft. Prabhupada hat uns also immer mit sehr deutlich darauf hingewiesen, wenn man diesen Kürzel anschaut. Ich glaube, die Hauptfrage für viele von uns ist, sind wir in einer, sagen wir mal, innerlichen Situation, dass wir wirklich stark sind? Ist unser Geist stark? Sind wir ausgerichtet auf Krishna? Sind wir glücklich in unserem spirituellen Leben? Wie sieht das aus mit unserer fragilen Psychologie, wir Kali-Yoga, also Menschen? Nicht? Wir nehmen auch teil an dieser um sich nehmenden Unsicherheit, die Menschen erfasst wie ein wildes Feuer. Wie geht es da? Das ist eine gute Frage, die dieser Text an uns richtet. Und wenn da etwas zu tun ist, bei uns sollten wir das nicht so lange ignorieren, bis eine Krise in unserem Leben auftritt, sondern uns darum bemühen, eine Situation zu finden in unserem Leben, vielleicht auch aufzuräumen in unserem Leben, indem wir uns aufs Wesentliche anfangen zu konzentrieren und du dann glücklich werden. Ein ganz einfacher Tipp in dieser Hinsicht, diese innere Ausgewogenheit und Ausgeglichenheit, ist es, sein Leben zu vereinfachen. Die viele Menschen heutzutage sind deswegen so durcheinander und auch viele Devotees sind so durcheinander, weil sie entweder nicht das tun, was ihren Fähigkeiten entspricht und ihrem Dharma entspricht, ja, oder weil sie unter einer Mehrfachbelastung leiden. Mehrfachbelastung heißt, dass sie zu viele Dinge auf ihrer To-Liste haben, die sie erfüllen müssen und so nicht genügend Zeit finden zu einer Ruhe. Der Ayurveda sagt, der normale Mensch braucht 8 Stunden Schlaf im Leben. Wenn jetzt jemand spirituell inspiriert ist, und davon ging Prabhupada aus, als er sagte, wir brauchen nur 6 Stunden Schlaf, dann kannst du kürzen, wenn du begeistert bist und dass die Säfte der Begeisterung durch dich fließen. Dann brauchst du 8 Stunden körperliche Betätigung. Du musst etwas tun mit dem Body. Und du brauchst sofort 8 Stunden, die du benutzt für das Bewusstsein. Das Bewusstsein heißt, du pflegst Beziehungen in der Zeit. Du tust dich geistig mit anregenden Tätigkeiten beschäftigen. Du machst Pause, also du entspannst dich auf eine Art und Weise. So kann man also dafür sorgen, dass man ein vernünftiges Leben lebt nach dem Ayurveda. Es sind vielleicht ein paar gute, ich würde mal sagen, Tipps, die einem Menschen helfen können, zu einer inneren Gesundung zu finden. Gut. In meiner heutigen Vorlesung geht es mir jedoch über etwas, eine Sache, wie der Mensch glücklich werden kann. Und das ist das Thema Zuflucht. Der Mensch braucht, um sein Leben zu führen, so etwas wie ein Shelter. Shelter heißt Zuflucht. Man könnte auch dazu das im Deutsch ausdrücken mit dem Wort Geborgenheit. Er muss sich geborgen fühlen. Und diese Zuflucht ist für die Seele natürlich zu finden in ihrem Herrn, in Krishna. Das Gefühl der Sicherheit, das Gefühl der Geborgenheit, was der Mensch braucht, kommt letztendlich nicht aus dem Körper und letztendlich auch nicht aus dem ewig fragilen Geist. Das Gefühl der Zuflucht kommt nur dann auf, wenn ein Devotee Zuflucht sucht bei Krishna, weil er erst dann wirklich zufrieden wird in seinem Leben, wenn er Geborgenheit bei Krishna, bei Gott gefunden hat. Eine Gottschwester von mir, Omela, hat das einmal sehr schön ausgedrückt. Sie sagte, im Herzen des Menschen befindet sich ein gottförmiges Vakuum. Das finde ich sehr schön ausgedrückt. Gottförmiges Vakuum heißt, das kann wirklich nur durch Gott gefüllt werden, dieses Vakuum oder diese Leere im Herzen. Es ist genauso wie, sagen wir mal, bestimmte Flaschen, die brauchen halt eine bestimmte Art von Korken, damit die verkorkt sind, nicht? Und zu sind. So braucht auch der Mensch letztendlich Krishna, der also dieses Vakuum in seinem Leben ausfüllt und ihm somit das Gefühl der Geborgenheit anbietet oder das Gefühl der Sicherheit gibt. Dieses Krishna, das Bedürfnis wird sehr schön ausgedrückt von einem südindischen Heiligen, Maharaj Kulashekar. Ich glaube, wir haben heute Devotees aus Südindien hier. Shravan, kommst du auch aus Südindien eigentlich?
Yes,
they come. And you also?
From Central.
Central, yes. Maharaj Kulashekar ist ein unglaubliches Beispiel für einen heiligen König, der der Zuflucht gefunden hat. Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Jai. Srila Prabhupada hat sehr oft, wenn er, also ich habe es dreimal gesehen, wenn er alleine war in seinem Zimmer, die Gebete von Kulashekar gechantet, besonders diesen einen Krishna Tvadiya Padapankaja Panjarantam Adyevame Vishatu Manasarajahansa Prana Prayana Samaye Kapavatu Pittai Kantavaro Vadanvido Smaranam Kutaste. André, wenn du mir den roten, die rote Tasche bitte mal rüberbringen kannst, oder noch besser das blaue Buch in Best Company. Ja, genau das andere. Dieses hier. Mhm. Danke, das kannst du ja wieder zurücktun. Ich lese euch das mal vor, dieses Gebet. Es ist ein unglaublich herzberührendes Gebet.
Warte bitte.
O Krishna, in diesem Augenblick möchte ich, dass der königliche Schwan meines Geistes in das verstrickte Stängelwerk deiner Lotusfüße eindringt. Wie soll es mir nämlich möglich sein, dich im Augenblick des Todes zu erinnern, wenn ich in eine so schwierige Situation gekommen bin, dass meine Kehle wirkt vor Schleim, Bile und Air, Hare Krishna, und Luft. Also im Augenblick des Todes
fühlt sich manchmal der Sterbende, wie er wirkt.
Also deswegen will ich jetzt schon mal anfangen mit meiner Vertiefung in Krishna. Das war Maharaj Kulashekars Gebet. Maharaj Kulashekar, das Wunsch war es, trotz seiner Königspflichten stets in Gedanken in Krishna vertieft zu sein und dort Zuflucht zu finden. Und er hat das sehr, sehr schön ausgelebt. Ich möchte euch einen kleinen Beispiel aus seinem Leben zitieren, aus dem ihr sehen könnt, wie sehr er Zuflucht gesucht hat und was der Standard der Zufluchtnahme ist. Er hörte jeden Morgen von Brahmanas eine Rezitation im Ramayana. Und einmal kam es dazu, dass der Brahmana davon sprach, wie also Lakshman der Hexe Surpanak die Nase abgeschlagen hatte und sie aus Rachegefühlen eine Armee von 10.000 Rakshasas mobilisierte, die da die äußere Grenze Ravanas bewachten, und mit diesen Rakshasas jetzt Ram und Lakshman angriff. 10.000 gegen 2. Stellt euch das mal vor. So, er kam also da, der Brahmana Rezitierende kam dazu, wie Ram zu Lakshman sagt, Lakshman, geh du mit Sita in die Höhle und bewach sie in der Höhle. Zu diesem Zeitpunkt fängt schon der Boden an zu beben, weil die Rakshasas sich nähern. Pum, pum, pum. Man hört das Brechen von Bäumen. Das grausame Knurren und Grunzen der Rakshas. Man hört das so richtig in der Luft. Ne? Und der Brahmana rezitierte das so schön und man ging so schön mit. Und so. Und Ram sagt zu Lakshman, bring Sita in die Höhle und bewach sie. Ganz gleich, was geschieht, weiche nicht von Sita. Und dann gürtet Ram, ich kann es so richtig vor mir sehen, den Doti, nimmt seinen Bogen und tritt und geht los, um sich den 10.000 menschenfressenden Dämonen zu stellen. So, das ist cooler Shikar, das hört. Da hat er nicht so passiv gelächelt wie wir. Schöne Geschichte. Sondern er ist sofort aufgesprungen, hat einen Befehl an die Armee erteilt. Alle sollen rüsten. Wir ziehen los in 10 Minuten, um Ram zur Hilfe zu eilen. Ram, wir kommen! Und er sprang auf sein Pferd. Die Generäle gucken sich an, so müssen sie in so einem Fall folgen oder darf man den Befehl verweigern, aber Kshatriya-Disziplin heißt, du musst schwuren, wenn der Befehl kommt. Und so ging die mit der ganzen Armee ging die nach Zentralindien, Nasik bei Nasik. Oder wo ist Nasik genau? Ist das Central India or
West Indien.
Sie sind von Süden, also nach oben, nach Norden, Nordwesten gezogen. Sie wussten nicht, was zu tun war, die Generäle, und haben dann schließlich Soldaten bestimmt und haben gesagt, also kommt ihr mal von vorne geritten und sagt, der Kampf ist gut ausgegangen. Ram hat die 10.000 Leute mit seinen Schlangenpfeilen erledigt. Kein Problem. Und so kam, als Kula Shikar angaloppiert kam, Soldaten von vorne galoppiert und sagten, halt König, die ganze Armee, halt, wir haben gute Nachricht, Ram hat den Kampf alleine erledigt. Die Minister waren außer sich, wie soll das weitergehen? Wenn es das nächste Mal zu einer brenzlichen Stelle kommt, und im Ramayana gibt es viele brenzliche Stellen, dann erteilt er wieder den Befehl, die ganze Armee zu mobilisieren. Was das kostet? Verpflegung, Straßen müssen gebaut werden, damit die sich bewegen können, Kundschafter und so weiter. Und er verweist, dann ärgert sich der König des Nachbarstaates, greift uns in die Flanke ein und dezimiert die Armee. Also das geht einfach nicht, solche übereilten Aktionen. Und sie verboten den Brahmana bei Androhung von Strafe irgendeine brenzliche Stelle im Ramayana vorzulesen. Er musste die überspringen. Nun einmal war der Brahmana, der also die Rezitation machte, fühlte sich unpässlich. Irgendein Zimperlein war da und er konnte nicht die Lesung machen. Er bat also seinen Sohn, ihn zu vertreten und vergaß dem Sohn zu erzählen, worum es ging. Der Sohn kam also in die Stelle ein, wo Rama eine Brücke nach Lanka baut. Und man fängt also an zu lesen, wie Lord Rama Chandra dann über diese Brücke nach Lanka einfallen will, um Sita aus den Klauen des Dämonen Ravanas zu empfehlen. Ne? So, wieder reagiert Kula Shikar so. Alle Leute rüsten. Ram, wir kommen dir zur Hilfe. Wir kommen, Ram. Und er geht vorne an der Armee, also er leitet die Armee und geht mit der Armee zur Küste von Südindien, Cape Comorin heute, und sieht, da ist keine Brücke da, aber weil er so begierig ist, Ram zu helfen, er ist so Ram Abhishta, so versunken in Lord Ram, da springt er in voller Rüstung vom Pferd herunter und eilt in der Rüstung in den Ozean herein. Ram, ich komme, Ram, ich komme. Das Wasser geht ihm bis zu den Knien, dann bis zum Bauchnabel, dann bis zu der Brust, dann bis hier. Schließlich sieht man nur noch das Schwert aus dem Ozean. Ram, ich komme, ich komme. In diesem Augenblick sieht Kulashika eine Vision, über die er später in seinen wunderschönen Gedichten geschrieben hat. Er sieht ein Boot über den Ozean kommen. In dem Boot ist Rama, der gütige Ram, Lakshman, Sita und Hanuman. Und sie kommen und sagen, mein Devotee, sagt Ram, ich habe versprochen, dass diejenigen, die Zuflucht bei mir suchen, von mir beschützt werden. Jetzt komm zu mir. Und Ram nimmt Kulashika, der ja schon das Bewusstsein verloren hat. Der ist mit voller Rüstung im Wasser. Da kann man nicht schwimmen. Das ist ja schwer. Nicht? Und gibt ihm seine Umarmung. Und als die Soldaten ihn schließlich vorfinden, ist Kulashika auf der Küste. Er liegt im Sand. Er hat alle Zeichen der ekstatischen Liebe. Er weint hemmungslos, weil er die Umarmung des Herrn verspürt hat. Nicht? Und er liegt da und wird so vorgefunden. Ja, die Soldaten sehen ihren Herrscher, ihren König und werden von seiner Ekstase auch ergriffen. Kommen auch ins Rahmenbewusstsein. Er kann ja nur noch Rams heiligen Namen chanten nach dieser Umarmung. Und sie ziehen dann glücklich mit ihrem König zurück in das Königreich. Für unsere Bewegung, die auf dem Wege ist, von einer spirituellen Bewegung in eine religiöse Bewegung zu gehen, Vorsicht, das ist jetzt Sozialkritik, die kommt, sind diese Geschichten meistens nur Geschichten. Die Hare Krishna Bewegung hat vor langer Zeit die Frage gestellt, wie können wir Krishna dienen? Aber im Augenblick stellt die meiste Zahl der Devotees in der Bewegung die Frage, wie kann Krishna mir dienen? Also wie kann er mir helfen, mich sicher zu fühlen in meinem Dasein? Wie kann ich wir sind dabei, einen spirituellen Ansatz, einen gottzentrierten Ansatz, wie alle großen Bewegungen, zu einem menschenzentrierten Ansatz umzuwandeln. Das ist etwas, was rein philosophisch und theologisch natürlich ist, aber aus einer spirituellen Sicht von denen, die die spirituelle Sicht haben, etwas ist, was ja, wo man sehen muss, dass die Bewegung weiterhin ein spirituelles Anliegen verfolgt. Das heißt, letztendlich spirituelle Ziele verfolgt, die Seele und die höchste Seele, dass da eine Beziehung ist. Kadamba Kanana Maharaj sagte das einmal so, sehr, sehr schön, dass der frühe Hare Krishna junge Mensch den Wunsch hatte, eine rein spirituelle Erfahrung zu machen. Und jetzt, der jetzige Hare Krishna Mensch möchte gerne Spiritualität innerhalb einer menschlichen Erfahrung erfahren. Das ist ein bisschen anders. Ich glaube, diejenigen, die sich geistig und intellektuell für diese Dinge interessieren, können genug aus diesen Andeutungen ziehen, um darüber nachzudenken. Es ist nicht Thema für mich, eine soziale Analyse der Bewegung zu machen. Außerdem bin ich überhaupt nicht qualifiziert dafür. Ich kann höchstens ein paar Punkte aufzählen, die mir auffallen. So, worum es aber hier geht, ist, Auch wir müssen uns letztendlich ganz gleich, wo wir stehen in unserem Leben. Das heißt, wo wir versuchen, zu einer, sagen wir mal, Sicherheit zu finden in unserem Ashram, wo wir versuchen, uns zu situieren in unserem Leben. Auch wir müssen wissen, dass es letztendlich nur möglich ist, dieses Loch in der Seele oder das Loch im Herzen zu stopfen durch Zufluchtnahme bei Krishna. Und ich glaube, dieser Kaiser Kulashekar rüttelt uns auf. Nicht? Er ist ein Kaiser, ein wohlsituierter Kaiser. Und er sucht voll und ganz Zuflucht in seinem Dienst zu seinem Ishtadevata, in seinem Dienst zu Krishna, zu Gott. Kulashekar hat sein Königreich verwaltet, lediglich als ein Caretaker. Er hat sehr einfach gelebt, hat nichts für sich beansprucht und er hat hauptsächlich Krishna Katha immer gehört und jeden Tag Riesenfestivals organisiert. Das muss unglaublich festivalorientiert gewesen sein, die Regierung von Kulashekar. Er ist dann später, als seine Minister ihn nicht mehr verstehen konnten, also gerade nach diesem Ereignis, was ich euch erzählt habe, wieder also zum zweiten Mal die Armee mobilisierte und zum zweiten und diesmal fast sein Leben verlor. Da waren seine Minister unglaublich sauer und haben sogar eine sehr üble politische Schachzug gemacht, den ich euch hier nicht erzählen möchte, sonst werdet ihr sehr enttäuscht von den Ministern sein. Und danach, als so ein übler politischer Schachzug gegen die Devotees des Herrn gemacht wurde, war Kulashekar nicht mehr bereit, das Königreich zu regieren und ging mit seiner Tochter zusammen nach Sri Rangam. Und hat dort Zuflucht gesucht bei dem Deity und hat diese tollen Gedichte geschrieben. So, das Thema Zuflucht suchen sollte uns berühren. Die meisten Menschen suchen Zuflucht, wenn es nicht mehr anders geht. Hare Krishna. Und weil das so ist, macht Krishna in unserem Leben sehr oft Signale. Ich war in Vrindavan und habe da gechantet und saß ich da am Apsarakund und sah dann, wie so ein Farmer mit seinen Wasserbüffeln kam. Und die Wasserbüffeln haben mich so sehr an mich erinnert. Die Wasserbüffeln gingen dann in dieses Wasser. Da war so ein Teil des Apsarakunds für Wasserbüffel reserviert und so abgegrenzt und suhlten sich dann in diesem Wasserloch. Und dann kam irgendwann der Farmer dazu, sie zu bewegen, jetzt das Wasserloch zu verlassen. Und hat dann ihnen eine Motivationssprache gegeben. Und hat zu ihnen gesprochen, Motivationsansprache. Aber die haben sich natürlich überhaupt nicht darum gekümmert und kamen nicht aus dem Wasser raus. Dann kam der Farmer und warf so ein paar Erdklumpen auf die. Dann haben sie sich immer noch nicht gerührt. Dann nahm er Steine und dann nahm er Ziegelsteine. Und schließlich brüllten sie protestgeladen auf und verließen dann das Wasserloch und sind dann mit triefender Spur irgendwo in Vrindavan verschwunden. Naja, so ist das auch bei uns. Wir sind sehr oft nicht genügend Krishna bewusst. Und dann kommen erst ein paar Erdbrocken in unsere Richtung geflogen. Das heißt, wir haben ein unangenehmes Gefühl in unserer Seele, in unserem Herzen. Wir wissen, irgendwas ist nicht okay, aber wir ignorieren das natürlich. Wir bleiben in unserer Komfortzone und in unserem Lebenstrott gefangen. Dann kommen die Kieselsteine. Dann sind wir immer noch in unserem Wasserloch. Und schließlich dann, wenn wir überhaupt nicht reagieren, wirft Krishna die Ziegelsteine. Bang! Bang! Die erste Reaktion ist, dass wir protestieren, das heißt an allen anderen Fehlern finden. warum hast du das gemacht? Du Schlimmer. Und warum hat die Bewegung das zu mir gemacht? Die schlimme Bewegung. Bis wir dann irgendwann vielleicht einsehen, vielleicht auch erst im nächsten Leben, dass wir uns wahrscheinlich bewegen müssen in unserer Evolution, dass wir vorangehen müssen, dass es darum geht, kosmische Lehren zu lernen, dass wir die jetzt angesagt sind. Und so, Krishna spricht von dieser gnadenvollen Behandlung, dieser Ziegelsteinbehandlung. Er sagt, für die Devotees, die ich wirklich lebe, den nehme ich alles mit, alles weg. Yasya manun grenami, dass dieser Devotee zum Schluss nur noch mich hat. Ich wünsche euch nicht diese Behandlung. Das wird aber so lange sein, solange wir nicht die Zeichen, die uns Krishna ständig und unmistakably, man kann da eigentlich müsste man sie sehen, wenn wir die ignorieren, nicht? Dann kommt es dazu. Es ist wesentlich besser und wesentlich mehr für einen Devotee, der Bhakti entwickeln möchte. Es passt ihm wesentlich besser, wenn er jetzt schon Bemühungen macht, seine Anziehung zu Krishna zu vergrößern, sodass er Zuflucht sucht bei Krishna. Jeden Tag aufs Neue. Und Krishnas Gegenwart in seinem Leben, in seinem Herzen spürt, dass er da eine Gegenwart ist. Wir können Zuflucht bei Krishna suchen, zum Beispiel im Heiligen Namen. Bhaktivinoda Thakur erzählt, dass du den Fortschritt eines Vaishnavas nur an einem einzigen Symptom messen kannst. Wie viel Anziehung hat er für den Heiligen Namen? Er sagt, der Fortschritt eines Vaishnavas wird nicht beschrieben aufgrund seines Reichtums, seiner äußerlichen Schönheit, seines Einflusses, den er auf andere hat. Der Fortschritt eines Vaishnavas lässt sich nur daran messen, wie viel Anziehung er zum Heiligen Namen gewonnen hat. Nicht? Da ist etwas, wo wir Zuflucht suchen können, beim Heiligen Namen. Eine andere Stelle, wo wir Zuflucht suchen können, ist bei dem spirituellen Meister, bei Srila Prabhupada. Da, das ist etwas, was sehr viel Aufmerksamkeit in unserem Leben verdient, diese Zufluchtnahme bei Srila Prabhupada. Und es ist etwas, dem die Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Jai. Du bist der wahre Freund aller Lebewesen. Du gibst uns den Darshan zum Devi. Dankeschön. Diese Zufluchtnahme bei Srila Prabhupada mag für manche von uns bedeuten, dass wir uns die Frage stellen, ob wir unseren eigenen Intellekt und unsere eigenen Pläne immer noch an die erste Stelle stehen. Der Guru fordert immer wieder unseren eigenen Intellekt und unsere eigenen Pläne heraus und stellt unseren Intellekt und unseren eigenen Plänen andere Perspektiven gegenüber, andere Dinge. Das ist eine Herausforderung. In der Schülerschaft ist es sehr, besonders für uns Westler, denen es sehr, sehr schwer fällt, eine Ergebenheit zu entwickeln. Weil wir so, ich denke, es liegt daran, weil wir so unsicher sind. Wir sind noch nicht bei uns selber und die Vorstellung der Hingabe bringt uns zum Schauern, nicht? Weil wir denken, da verlieren wir alles, was wir haben. Aber wenn wir Zuflucht suchen wollen, ist die Adresse des spirituellen Meisters immer eine unglaublich wichtige Adresse und eine sehr zufluchtsversprechende oder zufluchtsgebende Adresse. Durch die Zuflucht beim spirituellen Meister können wir, das wird immer wieder gesagt, werden uns alle Fähigkeiten gegeben, alle Dinge gegeben, die wir brauchen in unserer spirituellen Reise. Uns wird Intelligenz gegeben, uns wird Wissen offenbart, uns wird spirituelle Stärke gegeben. Wie es so schön heißt, Mukham Karoti Vachalam, ein Blinder, kann, wenn er Zuflucht beim spirituellen Meister sucht, sehen. Das heißt, was heißt das? Das heißt, ihm wird eine Sicht gegeben, die Dinge in einer anderen Weise zu sehen. Ein Lama kann Berge überklettern durch diese Zufluchtnahme. Was heißt das? Weil ein Lama ist nicht in der Lage, sich selber zu bewegen. Also er wird ermächtigt, wenn er Zuflucht sucht beim spirituellen Meister. Und was noch? Ein Dummkopf, yes, kann ein beredeter Sprecher werden, wenn er Zuflucht sucht beim spirituellen Meister. Ihr seht also, wie Zufluchtnahme beim Guru immer etwas Gutes ist, weil es uns ermächtigt, unsere eigenen Grenzen, die wir haben und über die wir nicht alleine hinwegkommen können, zu transzendieren. Und das ist natürlich für Menschen wie für Schüler, die Zuflucht suchen bei ihrem spirituellen Meister, es ist natürlich dann auch immer sehr, sehr wichtig, dass sie demütig bleiben und wissen, dass das, was sie tun können, nicht ihr eigenes Tun und ihr eigenes Verdienst ist, sondern das Tun und das Verdienst des ihres Gurus, von dem sie diese Kraft bekommen haben, Berge zu überqueren, Sterne zu sehen am Himmel und was, also Körperkraft, Sicht, die Sicht, Dinge zu tun und auch dann Ermächtigung. Nicht? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ein Devotee stolz wird und denkt, das sind meine Gaben, das sind meine Eigenschaften. Nein, das sind Geschenke, die du bekommen hast. Und Zuflucht zu suchen ist letztendlich auch etwas, was wir tun können beim Deti, bei Lord Jagannath. Ich persönlich sehe, weil hier in diesem Tempel der Deti so die Detis so nice verehrt werden. Sie sind so nice geschmückt und man weiß, dass ihr regelmäßig Worship hier macht. Ist wirklich eine unglaubliche, ich will mal sagen, der Herr erwidert das. Ihr seid jeden Tag da und für euch ist es ein Wunder, was alltäglich geworden ist. Aber für mich ist es ein Wunder, was ich total mit neuen Augen sehe und sehr ergriffen bin. Also es ist sehr, sehr, es ist ein richtig heiliger Ort hier. Unglaublich. Unglaublich. Also hier muss man sich in der Nähe eine Wohnung suchen. Und dann lebt man an einem heiligen Ort. Ne? Also, es ist wirklich, fällt wirklich auf. Und hier könnt ihr auch Zuflucht finden bei den Detis. Beten zu den Detis. Täglich beten. Wenn ihr eure Tageswerk tut, vorher um Gnade bitten, um Mercy, um diese Zuflucht. Besser, mein Punkt ist, die meisten Menschen, die folgen dem deutschen Slogan, im Schützengraben gibt es keine Atheisten. Das heißt, die meisten Menschen fangen erst an, sich mit Zufluchtnahme bei Gott zu beschäftigen, wenn die Bomben links und rechts von ihnen explodieren oder die Ziegelsteine auf ihren sturen Kopf fallen. Ne? Das ist traurig. Das ist sehr traurig, aber anscheinend sehr menschlich auch. Für uns als Bhaktas ist es wichtig, vorher Zuflucht zu suchen. Jetzt schon anzufangen, Zuflucht zu suchen. Und da gibt es eine wunderschöne Geschichte, die ich jetzt überall erzähle, wo ich ankomme. Auch in Berlin möchte ich sie erzählen. Die zeigt, was Krishna erwartet, wenn ein Mensch Zuflucht suchen will bei ihm. Krishna hat da bestimmte Erwartungen, wann er jemandem die Zuflucht gewährt. Und seitdem ich das weiß oder nachdem ich davon gehört habe, ist mir mein ganzes spirituelles Leben unter einem neuen Stern aufgegangen. Krishna war einst mit Rukmini, ich habe da auch in Hannover drüber gesprochen bestimmt, und hat Schach gespielt, das Intelligenzspiel. Und irgendwann bemerkte Rukmini, dass Krishna geistesabwesend war. Er war nicht beim Spiel. Er machte Züge, die Krishna sonst nie machte. Er verlor und so weiter. Und irgendwann sagte Rukmini, mein Herr, woran denkst du? Du bist nicht beim Spiel. Nichts, sagte Krishna, nichts, ist schon gut. Versuchte weiter sich zu konzentrieren, aber es gelang ihm nicht. Rukmini sagte, ich möchte jetzt wissen, warum du so geistesabwesend bist. Ach, sagte Krishna, einer meiner Devotees ist in einer großen Notlage. Da darf man, wer ist es und was ist es? Draupadi. Draupadi wird gerade in die Versammlung der Kauravas geschleift. Sie ist in ihrem Mondblut und sie soll jetzt, sie wollen sie entkleiden in der. Ja, das ist sehr dramatisch. Stimmt. Sie wollen sie entkleiden. Ja, denn sagt Rukmini, denn geh halt schnell her. Verlangen nach Dauka, er soll das göttliche Gespann anspannen und dann bist du nur da. Ach, sagte Krishna, ich würde nicht rechtzeitig anzukommen. Nicht rechtzeitig ankommen. Ja, sagt Rukmini, dann rufe Garuda, den Schnellen. Zu spät, auch zu spät, sagte Krishna. Rukmini, die sich dann an die Allmacht ihres göttlichen Gemahls erinnerte, sagte, ist doch dann ganz einfach, du bist doch als Überseele im Herzen eines jeden gegenwärtig, dann geh halt auf diese Weise. Immer noch zu spät, sagte Krishna, mit einem traurigen Gesichtsausdruck. Rukmini verstand Krishna nicht, aber das war okay, also sie verstand ihn sehr oft nicht. Plötzlich fing Krishna an zu lächeln und machte sich bereit aufzubrechen. Ich gehe. Was ist jetzt? Sagte Rukmini. Folgendes. Draupadi hat die Straße für mich gebaut. Sie hat die Straße aus Tränen gebaut. Jetzt kann ich schnell kommen. Prabhupada hat darüber sehr oft gesprochen. Er hat von dem einzigen Preis gesprochen. Er hat gesagt, it's the only price, den ein Geweihter bezahlt, um Krishna zu erlangen. Das ist Eagerness, Begierde. Begierde, drückt dieses Wort Begierde das aus? Begierde, Eagerness ist ein Drängen im Herzen vielleicht. Einer, der eager ist, den drängt was innerlich. Nicht? Dieses Drängen im Herzen, diese Begierde, das ist der Preis, um Krishna zu erlangen, um Zuflucht bei Krishna zu finden. Ihr wisst, Krishna eilte dann hin, die zogen an Draupadis Sari. Draupadi hatte alles versucht. Sie hatte Bhishma um Hilfe angefleht, Dronacharya, schließlich den blinden Dhritarashtra und dann alle Könige. Und die hatten weggeschaut und hatten gesagt, ja, trauriger Fall, aber Demütigung muss sein. Das muss jetzt sein. Das muss durchgezogen werden. Und dann war Krishna schließlich, als Draupadi sich ganz an Krishna gewandt hat, war Krishna erschienen und hatte, also genial, hatte sich erweitert in unbegrenzte Mengen von Sari-Material. Die zogen und zogen und zogen und zogen und zogen und zogen. Stell mir das vor, weil war die ganze königliche Versammlungshalle, ne, voll mit Sari-Material. Die haben fast gar keine Luft mehr bekommen, so viel Sari war das. Ging den Kshatriya-Kriegern über den Hut. Nicht? Genial! Krishna hatte sie lächerlich gemacht. Krishna hat so gezeigt, ihr wollt meinen Devotees, meinen Devotee Schaden zufügen. Jetzt werde ich euch mal lächerlich machen. Ihr werdet in Frauenkleidern untergehen. Haribol! Das ist für so einen eitlen Kshatriya was, ne? Im Sari-Material zu ertrinken, ist schon intensiv. Das ist, da tut sich jemand einen Spaß mit ihnen erlauben. Ne? Das war intensiv. Da wussten sie, ups, mit diesen Pandavas, die sind vor Krishna beschützt, da kann man nicht, Also da muss man vorsichtig sein. Krishna, sehr schön, sehr genial, wie er das immer macht. Ne? Also für jeden seine Lektion. So, ich möchte euch wirklich inspirieren heute. Zuflucht braucht jeder von uns bei Krishna. Wartet nicht erst, dass eine Notsituation ausbricht. Ich sehe in unserer Bewegung sehr viele Devotees, die immer in die Notsituation hineinkommen, denen es nicht so gut geht und so weiter und so fort. Man fängt besser schon vorher an. Wer weiß, ob wir so loyal und so stark sind, innerhalb der Notsituation dann auch das Richtige zu tun, wie diese großen Seelen, die in Not geraten sind, körperliche Krisen oder so, und die dann voll und ganz Zuflucht suchen bei Krishna. Ne? Wie, man hört auch von anderen, die in Not kommen und die dann Krishna verlassen. Ne? Habe ich auch schon viel gehört. So ist es gut, jetzt schon ein Programm zu entwickeln, wie wir Zuflucht bei Krishna suchen können. Und das geht halt nur mit einer gewissen Dringlichkeit. Deswegen, für viele macht Krishna es so, dass er ihnen diese Dringlichkeit schickt im Leben. Eine andere Dringlichkeit kann uns entstehen, wenn wir unsere Anziehung zu Krishna vergrößern. Jemand, der angezogen ist zu etwas, muss das haben. Ich sehe das in meinem Leben, ich bin leider nicht sehr angezogen zu Krishna, aber ich bin sehr angezogen zu Büchern. Es ist verrückt. Wenn ich ein Buch sehe, was ich noch nicht kenne, dann müsst ihr das vor mir verstecken. Also, ich kann mich kaum zurückhalten. Es ist irgendwie so, vielleicht habe ich im vorigen Leben ein Bibliothekar, der in diesem Bücherbeschaffungszwang lebte. Wenn man sich angezogen fühlt zu etwas, dann hat man so ein Drängen, dass man diesem Drang nachkommen muss. Und das ist der andere Weg, wie man Zuflucht sucht bei Krishna. Dass man an seiner Anziehung zu Krishna arbeitet. Und dann, das macht wie gestern unsere, wie heißt du nochmal bitte? Jalangi. Klasse. Jalangi sagte, wieso fühlen wir uns manchmal nicht angezogen zu Krishna? Und Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hatte diese Frage beantwortet, indem er sagte, wir sind so verrostet. Wir sind von diesen materiellen Bedeckungen so bedeckt. So, da muss man ein bisschen dran arbeiten. Gerade in so einer Großstadt. Also ihr seid ja jetzt Großstadt Mäuse oder Großstadt, wie sagt man das, Großstadtresidenten, sorry. Ich merke das immer, wenn ich nach Berlin komme, der erste Tag, ich träume wie ein Verrückter, weil hier so wahnsinnig viel mentale Energie ist. Und dann irgendwann kommt es auch und man wacht auf und fühlt sich einfach schlecht, weil sich so viele Menschen hier so schlecht fühlen in der Stadt. Das merkt man auch, das drückt auf einem. Ich kann mir vorstellen, dass Paramshriya und Shivatma auch schon sich freuen, wenn sie wieder auf dem Dorf die Beine lang machen können, ne? Und ihren Tätigkeiten nachgehen. Berlin ist intensiv. Da ist die geballte Rajas und Tamas voll und ganz gegenwärtig. Man wird irgendwann resistent, aber das heißt nicht, dass das uns nicht stört. Es gibt zum Beispiel, ich weiß, dass es im Heroin Käfer gibt. Ne? Das sind Heroinkäfer. Die haben keine schlechten Begleiterscheinungen, weil sie da drin leben. So, die haben sich dran gewöhnt. Ne? Die leben da. Ne? Und so haben sich viele von, die sind ganz und gar durchdrungen von dem Stoff. Ne? Und so ist es, so sollte es uns nicht passieren, wenn wir in der Großstadt sind, dass uns Rajas und Tamas so durchdringt, dass wir gar nichts mehr merken, dass wir in der Großstadt sind. Ne? Natürlich tut jeder psychologisch irgendeinen Abwehrmechanismus entwickeln, das ist klar, das ist ganz, ganz logisch, aber Wir sollten diese Anziehung. Und das andere, was ich merke in Berlin, man muss aufpassen, dass man genug Zeit findet, seine Runden gut zu chanten und genug zu lesen. Weil eben diese Rajas so da ist an einem. Und der ruft schon an und morgen geht's schon los. Und abends kommt man grundsätzlich nicht vor 1 Uhr nachts ins Bett, das kenne ich auch. Ja, weil man mit so viel predigt und die haben nur abends Zeit, weil sie den ganzen Tag entweder. Was machen die? Arbeiten oder sind im Maya, nicht? Und so weiter und so fort. Und am Abend kommt der religiöse Berliner durch, nicht? Man muss sehr, sehr aufpassen, dass man hier nicht überwältigt wird von Rajas und Tamas. Hare Krishna. Kennt ihr bestimmt. Hare Krishna. Ja, ja, wir Soldaten, wie wir Ärzte sollen uns erstmal selber heilen. Hare Krishna. Ja, nein, es ist schon okay. Ich achte schon drauf, dass ich alles richtig mache hier. Also soweit ich kann. Gut. Ich glaube, wir haben jetzt ein natürliches Ende erreicht. Mit ein bisschen autobiografischen Tipps.
Noch eine Frage. Diese Geschichte, die du zum Anfang erzählt hast, wie endet die mit dem Elefanten und dem Krokodil?
Wie endet die Geschichte vom Elefanten und Krokodil? Gajendra sucht Zuflucht bei Krishna. Durch den Schock aufgerüttelt, das war nun wirklich ein Ziegelstein im wahrsten Sinne des Wortes, erinnert er sich an ein altes Mantra, was er in seiner vergangenen Zeit gechantet hatte, als er König war. Er erinnert sich daran und sucht dann voll und ganz Zuflucht bei Krishna und wird ein. Und dann erscheint Krishna. Lord Hari erscheint mit einem Chakra und schießt das Chakra in den Kopf von dem Krokodil, das in dem Augenblick gezwungen ist, den Rachen, der sich verkrampft hat, zu öffnen. Ein genialer Schuss. Ne? Öffnet den Rachen und lässt den Gajendra frei. Nicht? Und blutend kommt er dann aus dem Wasser und betet dann zu Lord Hari. Er selber kann das aber nicht lösen, das Problem. Er muss Zuflucht suchen und nachdem er Zuflucht gesucht hat, hilft ihm Krishna. Das ist die ganze Idee von Zuflucht suchen, dass der Mensch plötzlich sieht, aus eigenen Kräften kann ich es nicht lösen. Er sucht dann Zuflucht bei Krishna. Sehr oft führt uns Krishna zu dieser Einsicht hin.
Kunja Bihari. Zwei Fragen, die aber vielleicht zusammenhängen. Erstens, kannst du noch was sagen dazu, wie es ein bisschen praktisch aussieht, Zuflucht zu suchen bei Krishna und dem spirituellen Meister? Du hast gesagt, man kann zum Beispiel Gebete darbringen, das ist eins, aber wie sieht es so praktisch aus? Wir sagen das ja oft, Zuflucht suchen, aber wie kann man es machen?
Zuflucht suchen fängt an, erstmal eine Nähe herzustellen. Wenn ich irgendwie Zuflucht suche, da muss ich erstmal in die Nähe treten. Komme erstmal näher zu den heiligen Namen, zu Krishna, zum spirituellen Meister. Und nachdem man das getan hat, eine Nähe gesucht hat, ist es wichtig, in die natürliche Funktion der Seele einzutreten. Ich möchte dir mal die Frage stellen. Angenommen, du würdest Krishna treffen. Was meinst du wohl, was es für Regungen in deinem Bewusstsein gäbe? Erstmal ist natürlich überwältigt von Liebe. Aber was für Regungen würden dann entstehen? Was ist die natürliche Regung in einer Seele, die Gott trifft? Gute Frage, ne? Da gibt's nichts anderes als Dienst zu tun. Du willst einfach Service machen. Weil das ist deine natürliche Beziehung. In allen Rasas. Ganz gleich, wie du dich auf Krishna beziehst. Wer in die Nähe Krishnas kommt, will Zuflucht suchen, will serven. So. Zuflucht fängt an, indem man in die Nähe tritt und dann Service tut. Das ist die natürliche Funktion, die wir als kleine Seele der großen Seele gegenüber leisten. Das ist die natürliche Art. Es gibt nun unterschiedliche Arten des hingebungsvollen Dienstes. Vandanam ist eine, Gebete auszusprechen, ist auch hingebungsvollen Dienst. Dienst heißt nicht immer nur dieses westliche, aus dem Arbeitermilieu stammende Verständnis. Ich muss was, tu was. Nicht? Ich muss was tun. Das ist eins, ein sehr wichtiger Punkt. Das nennt sich Dasyam, das tun. Aber das ist nur eins von neun. Gebete auszusprechen. Lord Chaitanya sagt zum Beispiel beim Chanten, du musst den heiligen Namen anflehen. Darf ich dich nochmal den roten? Du musst den heiligen Namen anflehen und Zuflucht bei ihm kriegen. Du bist ein Genie. Hier gibt es ein wundervolles Gebet von Haridas Thakur aus dem Harinam Chintamani. O Herr, bitte sei mir barmherzig und erscheine auf meiner Zunge in Form deines heiligen Namens. Tanze dort fortwährend, o Herr. Ich falle dir zu deinen Lotusfüßen nieder und ich flehe dich an. Du kannst mich in dieser Welt behalten. Oder, wenn du willst, kannst du mich in dein Königreich bringen, wie es dir gefällt. Aber was immer du mit mir anstellst, bitte speise mich mit dem göttlichen Nektar deiner Namen. Du bist in diese Welt gekommen, um den heiligen Namen zu verteilen. Bitte sehe mich an als jemanden, den du ursprünglich segnen wolltest. Deswegen bist du ja gekommen, wegen solcher wie mir. Ich bin zutiefst gefallen. Während du die verbindliche Absicht hast, den Gefallensten zu erheben, hierin liegt unsere Beziehung, o Retter der Gefallenen. Aufgrund dieser nicht zu brechenden Beziehung zwischen uns, o Herr, flehe ich dich an, mich mit dem Nektar der heiligen Namen zu schauen, also zu segnen, nicht zu überspüren. Wer dieses Gebet haben möchte, ist jetzt das erste Mal Bengali und so, haben wir das gefunden irgendwo, der sollte dieses Gebet bekommen. Sehr, sehr schön. Bitte erscheine auf meiner Zunge. Ich denke jetzt nicht an meine Befreiung. Sieh mal, dieser Jnana-Impuls, dass ich will unbedingt zu dir zurück. Nein, nein. Was ich möchte, ist der göttliche Nektar deiner Namen. Du bist gekommen, um uns zu segnen in dieser Welt. Bitte übersehe mich jetzt nicht. Ich bin einer, der auf deiner Absichtsliste an erster Stelle steht. Hare Krishna. Schön, nicht? Also wenn man am E-Mail solche Gebete kriegt, dann ist das E-Mail richtig, finde ich, genutzt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne, also ich kann das Ich kann selber das nicht, aber mein Sekretariat kann das sehr gut, diese Dinge. Ein Knopfdruck. Ich bin sehr un. Ja, wenn du. Ich könnte mir den Namen. Wie heißt du? PDA, ne? Oder wie auf E-Mail? Preto Prabhu, da bist du als namentlich.
Oder vielleicht kannst du es ja an den Tempel nehmen, dann können wir uns das alle ganz leicht beschaffen.
Ja. Kann ich sehr, sehr gerne. Ich tue an Preto Prabhu und den Tempel. Das muss ich mir gleich notieren. Kannst du denn die Tempel-E-Mail-Adresse bitte mir geben? Ja. Darf ich jetzt mal gucken, wie spät es ist? Ich habe diese blöde Verabredung. Oh, wir müssen gehen. Wir haben heute was ganz Tolles. Wir haben einen großen Verlag, der sich interessiert, ein Buch über Mantren auf den Markt zu bringen. Und wir haben das Buch jetzt geschrieben. Also das Buch ist geschrieben. Ich finde es ein bisschen zu kopflastig. Also, wir wollen jetzt von dem Verleger hören, was er macht, weil wir das dann in die Buchläden kriegen und mal versuchen, Bücher über Buchläden zu verteilen. Ein Trick ist, dass man einfach in die Verteilungskette reingeht. Nicht? Und das wollen wir probieren. Und der wartet um 10 Uhr auf mich in der Fasanstraße. Ich habe also 10 Minuten, um dahin zu fahren. Das schaffen wir. Ich darf mich hier dann verabschieden. Ich werde noch mal eine Vorlesung geben in der Woche. Ich werde das mit Vajkishore und Varaha besprechen, wann das sein wird. Und dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr alle kommen werdet. Aber jetzt müssen wir voll durchstarten. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaura Prema Nandi Hari Hari Bol.